ARD.
Berlin Sounds. Inside.
Hallo, Anja Kaspari hier. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Berlin Sounds Inside Folge mit Jennifer Weist, der Sängerin von Jennifer Rostock, die ja in Berlin lebt und die sich für ihre Soloprojekte Jen Iver nennt. Warum der komische Name? Das wird sie uns gleich selbst erklären. Ich finde Jen Ivers offene Art ja absolut toll, entwaffnend cool. Sie erzählt über alles, über ihr Liebesleben, über ihre Schönheits-OPs, über ihren Gold-Account auf Tinder und das alles so reflektiert, als sei es die normalste Sache der Welt, so tief blicken zu lassen. Jen Iver gibt sogar zu, dass sie die Brustvergrößerung nur für die Männer gemacht hat, obwohl sie damals dachte, sie macht es für sich selbst. Ja, welche Frau gibt das schon zu? Also wirklich Chapeau, Hut ab. Diese Berlin Sounds Inside Folge ist definitiv was für Leute, die schonungslose Wahrheiten ertragen. Und für Heidi Reichenick-Fans. Naja, hört mal rein. Viel Spaß. Heute zu Gast Jen Iver, die eigentlich Jennifer heißt und früher mal Sängerin der sehr erfolgreichen deutschen Rockband Jennifer Rostock war und vielleicht auch immer noch ist. Aber das klären wir gleich. Hallo Jen Iver.
Hi, ich grüße dich. Vielen Dank für deine Einladung.
Gern. 2018, so lange ist es also noch gar nicht her, habt ihr euer letztes Konzert als Jennifer Rostock in Berlin gegeben, ja. In der Columbia-Halle. Aber das war so ein bisschen wie so ein James-Bond-Ende, so sag niemals nie, weil so richtig aufgelöst habt ihr euch nicht, oder?
Nee. Haben wir uns nicht. Wir haben uns nicht aufgelöst. Wir haben immer gesagt, das ist eine Pause und es ist auch immer noch eine Pause.
Okay, du kostest ja auch dein Solo-Projekt aus. Du hast 2022 dein erstes Solo-Album rausgebracht, das hieß Nackt.
Richtig.
Platz 3 in den deutschen Charts. Ja. Dann hast du eine Autobiografie geschrieben, auch nackt.
Mein Leben zwischen den Zeilen, ja.
Vielleicht angezogen geschrieben, ich weiß nicht.
Auf jeden Fall.
Ja. Und dann ist jetzt dein aktuelles Album Angry Woman rausgekommen. Also bei dir läuft's doch auch alleine.
Ja, absolut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich mache ja noch hier und da auch mal ein bisschen was anderes. Ein Podcast mache ich noch und so weiter. Habe ich mal zwischendurch auch im Modedesign ein bisschen ausgetobt und so weiter. Habe auch Kunst gemacht, wirklich bildende Kunst. Habe eine Ausstellung gemacht letztes Jahr mit meiner Kunst. Hieß auch Angry Woman, wie jetzt das neue Album. Mhm. Und ja, irgendwie gehört alles so ein bisschen zusammen.
Du brauchst ja die anderen Jungs jetzt gar nicht mehr.
Na, brauchen tun wir ja sowieso niemanden. Okay. Ne? Wenn, dann wollen. Und natürlich habe ich immer noch Bock auf die und habe die sehr, sehr lieb. Und wenn es irgendwann mal wieder losgehen sollte mit Jennifer Rostock, da freue ich mich sehr. Mhm.
Du musst mir mal deinen Namen erklären, weil Jen Iver, mir kommt es vor wie so ein Kindergag, weil das ist ja so, wie Deutsche, die kein Englisch können, denken, man würde Jennifer auf Englisch aussprechen.
Ja, also es ist so, das ist so entstanden. Ich bin ein großer Fan von Bon Iver, falls ihr die Band was sagt. Und ich habe die damals immer Bon Iver ausgesprochen. Ja. Und dann hat ein Kumpel
wir
zu
alle.
Mir gesagt, ja, oder?
Ja.
Und hat ein Kumpel zu mir gesagt, ey, die heißen Bon Iver. Alles klar, Jen Iver, hat er dann zu mir gesagt. Und daher kam das. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich doch gerne so als Künstlerin heißen würde und wie man das dann schreiben würde. Es stellt sich raus, viele wissen nicht, wie man ihn ausspricht, den Namen, und keiner weiß, wie man ihn schreibt. Also es war vielleicht nicht so eine gute Idee, aber irgendwie ist es auch cool deswegen.
Du machst es noch lang genug und irgendwann kann es dann doch jeder schreiben.
Ja, genau, vielleicht, ja.
Wobei ja Bon Iver soll ja irgendwie französisch sein, ist aber auch falsch geschrieben, weil Winter auf Französisch hat ja noch ein H davon.
Ja.
Also ihr Musiker, ja.
Ja, wir überlegen uns da immer irgendeinen Blödsinn, ne, und andere müssen es ausbaden. Ja.
Du bist ja von Zinnowitz-Usedom nach dem Abi nach Berlin gezogen.
Ja.
Da warst du 19.
Mhm.
War das eigentlich einfach nur, weil du dachtest, in Berlin kann man nur Karriere machen als Musikerin, oder wolltest du eigentlich nie auf Usedom bleiben?
Es gab zu dem Zeitpunkt nicht viele musikalische Hauptstädte Deutschlands, sage ich mal. Also entweder man ist nach Hamburg gegangen zu der Zeit oder nach Berlin. Viel mehr gab es nicht, genauso wie Köln so die Medienstadt ist, ne, für Film und Fernsehen, sage ich mal. Ist es Berlin oder Hamburg für Musik. Und wir haben dann damals jemanden kennengelernt, der uns nach Berlin eingeladen hat in sein Studio. Und deswegen wurde es dann irgendwie Berlin. Wir wussten aber auch nicht, funktioniert das jetzt da? Und haben uns dann auch gesagt, also Joe, mein Partner bei Jennifer Rostock und ich, wir kennen uns halt von der Insel Usedom, sind da zusammen in Kindergarten gegangen und zur Schule und so weiter. Das ist der Songwriter und Keyboarder von Jennifer Rostock. Wir wussten auch damals nicht, wie wird es wohl werden, und haben uns gesagt, wir machen das jetzt mal ein Jahr und dann schauen wir mal.
Bist aber ganz schön lange hängen geblieben.
Bin ich jetzt 20 Jahre in Berlin, ja. Genau.
Und, gefällt dir die Stadt?
Ja, irgendwie zwischendurch, es ist ja so, wenn man nach Berlin zieht, findet man es erstmal ätzend, dann kommt so eine Phase, da findet man es richtig gut, und jetzt bin ich mittlerweile ja fast 40 und jetzt finde ich es wieder ätzend.
Naja, vielleicht fehlt dir auch das Meer, oder?
Mir fehlt auf jeden Fall, weit gucken zu können. Wasser finde ich schön, Berge finde ich schön. Ja, manchmal ist die Stadt einfach zu laut und zu dreckig. Deswegen wohne ich mittlerweile auch sehr außerhalb, wo es ein bisschen ruhiger ist.
Mhm. Ja. Mit 21, glaube ich, warst du, habt ihr euer erstes Album rausgebracht als Jennifer Rostock. Und ich finde, da klangst du ja zum Teil auch so noch sehr von Ideal, also von Annette Humpe inspiriert, wenn ich mal hier kurz reinschalte. Dein Vorbild gewesen damals?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, zu jung, um so mit Ideal aufgewachsen zu sein. So für mich persönlich, meine Mutters Musik war es auch nicht. Deswegen, die Vergleiche waren immer schön, ne? So Vergleiche wie Nina Hagen kam ja dann auch immer. Und das hat mich schon damals sehr geehrt. Aber ich kann nicht sagen, dass das ein Vorbild für mich war, auf jeden Fall.
Damals, muss man vielleicht dazu sagen, weil wenn man heute ein Video von eurer frühen Zeit guckt, erkennt man dich gar nicht wieder.
Ja.
Damals hattest du langes schwarzes Haar, warst wenig tätowiert, hattest ganz viele Piercings und jetzt ist es eigentlich genau umgekehrt.
Ja, genau. Ja, die Piercings haben mich ein bisschen genervt irgendwann, deswegen habe ich sie rausgenommen. Tätowierungen, ja, sind über die Jahre ein paar mehr dazugekommen. Ne? Ich war ja damals, wie gesagt, so 19, als wir die ersten Videos gedreht haben und so. Und ich, natürlich war mich, meine erste Tätowierung hatte ich schon mit 13 und in Berlin habe ich dann weitergemacht, aber das dauerte dann noch so ein paar Jahre, bis ich so richtig voll war. Aber jetzt ist es so, ich habe mich auch schon wirklich jahrelang gar nicht mehr tätowieren lassen, weil ich gar keinen Platz mehr dafür habe. Also Tätowierungen sind auf jeden Fall immer noch meins und das finde ich auch immer noch toll. Das fühle ich auch immer noch, Piercings immer weniger und aber schwarze Haare gar nicht mehr.
Aber dass du deinen Style so oft verändert hast, war das so ein bisschen, so weißt du, so wie Madonna, immer chameleonartig für die Öffentlichkeit immer so ein anderes Bild prägen? Oder?
Nee, für die Öffentlichkeit habe ich das nicht gemacht. Ich habe das halt gefühlt. Ne? Ich mache das heute noch. Also ich habe irgendwie vor einem halben Jahr habe ich auch plötzlich auf einmal einen Fukuhila gehabt und habe mir die Haare rot gemacht, weil ich es einfach gefühlt habe und weil das irgendwie gut zu meinem Album gepasst hat. Ne? Und dann habe ich das aber nach einem halben Jahr nicht mehr gefühlt und jetzt sind die Haare wieder blond. Ne? Also so passiert das halt manchmal. Ja.
Gefühl.
Ja, ist ein Gefühl, ja.
In deinem Buch, Nackt, da bist du ja sehr offen. Mhm. Kann ich dich deswegen auch alles Mögliche fragen?
Auf jeden Fall, alles.
Ja? Okay, weil da schreibst du ja auch, dass du eine Brustvergrößerung gemacht hast, dass du auch mal Botox nimmst. Mhm. Und da gibt es ja dann immer so, finde ich, so eine Frage, die meisten sagen, sie machen es für sich selbst.
Mhm.
Aber macht man es nicht auch, weil man vielleicht in der Öffentlichkeit steht als Musikerin, oder macht man es für den männlichen Blick, weil man sexy aussehen will? Was denkst du, ist bei dir dahinter? Weil du bist ja sehr reflektiert.
Ja, früher habe ich natürlich gedacht, ich mache das nur für mich selbst und meinen Blick auf mich. Heute mit mehr Erfahrung bin ich da natürlich ein bisschen schlauer, weiß, dass wir alle nicht in einem luftleeren Raum leben, sondern in einem kapitalistischen, patriarchalen System, das auch auf uns abfärbt. Und so wie wir alle bin ich aufgewachsen mit Bravo-Mädchen zum Beispiel, die uns eben sagen, Frauen müssen schlank sein, Frauen sollten lange Haare haben, Frauen müssen Männer anmachen und wie sie das am besten tun. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass ich das für den männlichen Blick gemacht habe, dafür irgendwie schön auszusehen, normschön in der Gesellschaft dazustehen. Das ist auf jeden Fall so.
Wow, finde ich cool, dass du das zugibst.
Ja, ich glaube, das sollte jeder reflektieren und da auch ehrlich zu sich selbst sein, ja.
Hier ist mal ein Song aus deinem aktuellen Album.
Schon viel zu lange stehst du an ihr dabei.
Das ist ja ein Zitat von Ina Dieter.
Mhm, ja. Richtig.
Ja. Das fand ich ganz toll, das Lied damals in den 80ern.
Ja. Ja, und ich fand, es braucht irgendwie jetzt mal eine Auffrischung, diese Songs. Ich habe es irgendwie gefühlt, es so in die neue Zeit zu holen. Und was ist halt so, wenn man den Song hört, denkt man, ja, wir brauchen immer noch neue Männer. Wir brauchen immer noch die Männer, die empathischer sind, die sich als Feministen bezeichnen würden, die an unserer Seite stehen, die wütend mit uns sind. Die brauchen wir immer noch.
Ja, ich finde, gerade du brauchst die, weil du hast es gar nicht leicht. Also wenn man jetzt so, es gibt ja Videos auf deinem Insta-Kanal, wo du so mitsingst. Ich glaube, du performst immer in deinem Wohnzimmer.
Mhm. Okay. Ja, okay. In meiner Wohnküche.
Genau, ja. Voll lustig, interessant. Und darunter dann, das fand ich toll, hast du die bösen Kommentare von misogynen Männern gepostet. Ja. Da schreiben die sowas wie, die hat doch psychische Probleme, so sieht Menopause als Person aus.
Und ab in die Küche.
Ja.
Also es ist, ich glaube, jede Frau, deswegen habe ich auch mal so ein misogynes Bullshit-Bingo gemacht, da könnte ich, glaube ich, 1000 Folgen davon machen. Und immer noch hätte jede Frau gesagt, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Lächel doch mal. Ja, habe ich auch schon mal gehört und so weiter. Ne? Also es sind immer wieder, man könnte wirklich sagen, die gleichen Sparten, in die diese Beleidigungen gehen. Mhm. Und für mich ist es so ein Co-Mechanismus, also eine Art, damit klarzukommen, dass ich diese Kommentare wirklich on a daily basis bekomme.
Warum glaubst du aber, dass du die so kriegst, weil du jetzt zum Beispiel ein Lied machst über, dass man andere Männer bräuchte? Nee, ich glaube, die würden
das egal. Weil ich eine wütende Frau bin und Veränderung erreichen will im System, das wir haben, in dem patriarchalen System, in dem wir leben. Frauen werden immer noch unterdrückt, kriegen weniger Gehalt und so weiter und so fort. Artikel 218a. Wir wissen alle, was noch zu tun ist, und ich glaube, als eine Frau, die sehr laut ist und dagegen wirklich laut ankämpft und unbequem ist und nicht eben zurückhaltend und schüchtern und sittsam, wird man einfach mehr angegriffen.
Du hast ja den Vergleich, als du noch von Männern flankiert warst in einer Rockband,
ja,
mit Jennifer Rostock, war das da auch schon so?
Es war da auch schon so, aber nicht in dieser Form. Also das muss ich ganz klar sagen. Es sagt auch, also viele Kommentare sagen auch, als sie noch bei Jennifer Rostock gespielt hat, da war das ja noch ganz anders, da fand ich sie noch cool, aber jetzt, ne, da geht es nicht mehr. Und alle, die politisch Jennifer Rostock auch verfolgt haben oder wissen, wo wir politisch standen, wissen, dass Jennifer Rostock schon das Gleiche ausgesagt hat und wir die gleichen Werte vertreten haben, wie ich jetzt als Einzelperson vertrete. Nur jetzt bin ich im Bereich Feminismus einfach ein bisschen lauter, und das ist das, was stört.
Ja. Du wirkst dabei aber nicht eingeschüchtert oder so.
Nee, bin ich auch
nicht. Du machst es gerade erst recht, habe ich das Gefühl dann.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde es gut, das aufzuzeigen, wie gesagt, was man als Frau im Internet alles aushalten muss. Und es bin ja nicht nur ich als Person des öffentlichen Lebens. Das sind ja Frauen, wirklich ganz normale Frauen, ja, die mir dann schreiben, ey, ich erlebe das Gleiche auf Arbeit. Mhm. Ich erlebe das Gleiche und ich will denen einfach vorleben, wie der Umgang damit sein kann. Und der Umgang ist nicht, sich zurückzuhalten und es runterzuschlucken, sondern laut dagegen zu stehen und sich zu wehren.
Ja. Vielleicht kommt dann noch diese Komponente dazu, da gibt es dann auch Videos aus eurer Wohnküche, wo du mit deinem Freund, ihr lebt in einer polyamorösen Beziehung, ja?
Wir leben in einer offenen Beziehung. Früher war sie auch mal polyamor, da hatte ich zwei Männer, aber seit 3 oder 4 Jahren leben wir einfach nur in einer offenen Beziehung, aber auch nicht in einer gelebten, muss man sagen. Nur in einer theoretisch offenen. Wir können alles machen, was wir wollen, wir machen es aber nicht.
Ah, okay.
Ja.
Und jedenfalls sitzt ihr dann immer so zusammen,
ja,
und beantwortet Fragen,
ja,
meistens zu eurer Beziehung.
Mhm.
Aber du redest am meisten und du bist ein Kopf größer als er. Er
ist immer so klein, ja,
das, und ja, er tut mir immer so ein bisschen leid.
Aber das ist genau, das finde ich ein bisschen schade, dass du das sagst, ehrlicherweise. Ja, weil da ganz oft Kommentare dazu kommen, von wegen, weil er ist ein ruhiger Typ.
Ja.
Ne? Er kennt es nicht, wie ich 24/7 vor der Kamera zu sitzen und dort reinzureden.
Mhm.
Ich finde es total toll, dass er das mit mir macht, weil das, glaube ich, vielen Männern, die auch so sind wie er, nämlich empathische, tolle Männer, das helfen kann, zu sehen, wie eben auch ein Mann sein kann. Ja. Dass Männer nicht immer diese großen, breiten Typen sein müssen, die einen riesen Maul haben und sich, ne, und immer die stärksten und die lautesten sind. Das ist er nicht in unserer Beziehung. Und dafür liebe ich ihn sehr. Mhm. Und genau diese Kommentare, immer dieses, ja, du bist größer als er, du redest auf ihn runter, er sitzt da wie ein kleines Kind.
Man denkt vielleicht, dass du ihn unterbutterst. Und deswegen denken dann viele, du bist bestimmt gar nicht so. Sondern ihr seid bestimmt eher gleich.
Wir haben eine gleichwertige Beziehung. Ja, genau. Wir sind seit fast 8 Jahren zusammen. Das würde anders ja gar nicht funktionieren. Ja. Ich bin so froh, dass er mich unterstützt in so vielen Sachen. Er ist so ein toller Mensch. Ich könnte mir keinen tolleren Menschen an meiner Seite vorstellen. Mhm. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen, ich bin halt ein Sitzriese. Ja, und ich bin halt größer als er. Und wenn wir stehen, sind wir gleich groß. Okay. So, ne? Und ist es dann nur das, dann ist es, finde ich, halt auch so. Ja, und dann spielt er halt rein, dass wir eben diese traditionellen Genderrollen in unserem Kopf haben, die wir wirklich mal overcome müssen. Mhm. Es ist mal Zeit dafür.
Danke, cool. Jetzt kommt ein Song, der ist schon ein bisschen älter, von deinem ersten Soloalbum. Mhm.
Ich ficke jeden, wenn ich will, wann ich will, wo ich will, wenn ich will. Ich ficke jeden, gerne sweet, gerne hart, gerne laut, gerne still.
Ich dachte am Anfang, das ist so ein typischer Rap-Song, weil du bist jetzt auch eher so in Richtung Hip-Hop, Rap.
Popmusik, ganz ehrlich gesagt, feministische Popmusik.
Okay. Ja. Und ich dachte, es ist eher so, weißt du, man disst so die anderen. Ja, weißt du, wie halt so Rapper. Aber dann dachte ich, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ich glaube, die meint es sogar wortwörtlich.
Ja, richtig.
Ja.
Hast du richtig rausgefunden.
Ja.
Genau, ja, da geht es viel darum, dass ich seit sehr, sehr vielen Jahren entweder in offenen oder polyamoren Beziehungen lebe. Und dass Freiheit für mich sehr, sehr wichtig ist. Und so sich in Momente reinfallen zu lassen, wenn sie passieren. Und genau, deswegen kommt für mich da auch nichts mehr anderes in Frage. Genauso wie ich nicht heiraten möchte, keine Kinder kriegen möchte und so weiter. Es ist alles so ein bisschen unkonventioneller bei mir, aber deswegen nicht weniger normal.
Ich habe mich nur gefragt, hast du die Namen von den ganzen Männern in dem Buch geändert?
Also ja.
Das hätte ja auch, ja, weil... Ich meine, die Verlage haben mir immer Angst so vor Persönlichkeitsrechten, Verletzungen. Und gab es dann auch so die Angst, dass vielleicht jemand klagt und du das Buch gar nicht veröffentlichen kannst?
Ja, das gibt es ja immer, diese Angst. Deswegen prüfen solche Bücher ja auch immer Juristen und sagen dann, wie hoch das Risiko ist. Ich glaube, wir sind hier ganz gut unterwegs.
Also hat sich keiner beschwert?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Aber die haben sich ja alle bestimmt erkannt.
Ja, es gibt, glaube ich, aber auch Männer so aus oder allgemein Leute aus meiner Vergangenheit, die dieses Buch niemals lesen würden.
Warst du oder bist du sogar immer noch auf Tinder?
Nee, ich bin nicht auf Tinder.
Ach so.
War ich aber früher. Was? Ich hatte sogar einen Gold-Account.
Oh. Ja. Aber ich meine, du warst ja schon bekannt. Du warst bei Jennifer Rostock. Ja. Ich meine, um Gottes Willen, ich meine, das traut sich ja sonst kein Mensch, der prominent ist, würde sich das trauen.
Ja, es war auch ja ganz oft so, dass Männer mir dann vorgeworfen haben, ich würde so tun, als wäre ich Jennifer Weist. Das war nicht immer ein bisschen witzig.
Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die...
Dass ich wirklich da bin, ja. Also das hatte ich öfter mal.
Und dann hast du ihn vorgesungen oder was?
Nee, ich habe ja gesagt dann, dass ich das jetzt nicht beweisen muss. Und dann war es das für mich gewesen. Genau.
Ihr galtet ja immer so als so Krawall- und Saufband. Alkoholkonsum war ein Thema bei euch. Ich glaube, irgendwelche Songs hatten auch jugendgefährdende Inhalte, oder?
Oder keine Ahnung,
ja, also jedenfalls wart ihr eher so unterwegs. Und du warst ja auch immer oder bist immer noch auf der Bühne so frei. Und wenn man dann heute zum Beispiel sich Chiago anguckt oder Icky Mel, dann dachte ich manchmal so, wow, eigentlich warst du auch eine Vorreiterin. Also hast du auch das Gefühl, du hättest denen so ein bisschen den Weg geebnet?
Ich glaube, jede Generation vor der Generation, die man selbst hat, hat Leute, die den Weg für die nächste Generation geebnet haben. Für mich waren es dann eben Leute zum Beispiel wie Madonna. Ja? Und ich glaube, dass ich für viele der heutigen Generation eine Vorreiterin sein konnte. Jedoch sehen wir ja trotzdem bei Icky Mel zum Beispiel, dass es die gleichen Diskussionen jetzt wieder gibt, die es damals eben bei mir auch gab. Es sind die ewig gleichen Diskussionen und es hört nicht auf. Und zu einem Weg ebnen gehört ja eben auch, dass es irgendwann mal besser wird und dass wir diese Diskussion nicht mehr führen. Wenn wir sie bis heute aber immer noch führen, dann ist alles gleich geblieben oder sogar rückschrittig geworden. Und ich hoffe, das ändert sich irgendwann.
Macht dich das so angry?
Das macht mich wirklich sehr, sehr angry. Ja.
Alle Schlampen machen's für ein Fuffi. Alle außer Mutti.
Das wird super.
In deinem Buch gibt es ja auch ein Kapitel über Onanie. Und zwar eine richtige Anleitung fast schon.
Findest du? Eine Anleitung?
Ja.
Okay.
Also ich dachte so, das ist das eigentlich, was Nina Hagen, glaube ich, 1979 in meiner Talkshow mal gemacht hat.
Ja.
Ich weiß noch, weil da war ich 14 oder so.
Ja.
Und,
ich kenne den Ausschnitt, ja.
Genau. Mhm. Und es war zwar im österreichischen Fernsehen, aber auch im deutschen irgendwie war das ein Thema. Und bei meinen Eltern war das voll der Schocker. Und sie hat es ja gezeigt, wo man das macht als Frau, hatte aber noch Hose an. Und dann dachte ich so, wow, das ist jetzt mal so ein bisschen so ein Nina Hagen 2.0 in Schriftform.
Das habe ich noch nie gehört, auf jeden Fall. Es empfindet ja auch jeder anders.
Ja.
Ne? Also für mich geht es da in diesem Kapitel darum, dass Frauen oder Flinterpersonen ihren Körper entdecken und sich mit ihrer eigenen Lust und mit ihrem Körper auseinandersetzen. Weil das ja auch ganz oft so tabuisiert ist. Also kleine Jungs, die spielen an ihrem Penis rum und da ist es überhaupt kein Problem, über Wichsen zu sprechen. Aber die Lust von Frauen ist da auch immer noch so ein bisschen unterdrückt und Frauen sind nicht dazu angehalten, ihren Körper zu erkunden und rauszufinden, auf was sie Bock haben. Und deswegen habe ich darüber geschrieben.
Müssten das Frauen nicht selber irgendwann machen? Also, weil Eltern sind vielleicht immer so ein bisschen genannt oder so.
Mhm.
Aber dass man untereinander das nicht macht, ist doch komisch. Woher? Warum ist das so?
Dass man sich nicht drüber unterhält, meinst du? Also ich in meinem FreundInnenkreis, wir unterhalten uns da sehr, sehr viel darüber. Also ich weiß von meinen Freundinnen, wie die kommen und wann die kommen und was die gut finden und was nicht.
Mhm.
Ich glaube aber, dass das vielleicht in manchen FreundInnenkreisen nicht so ist, dass man sich da eher ein bisschen geniert. Und genau deswegen wollte ich auch darüber schreiben, um eben zu sagen, das ist nicht so, für man sich schämen muss. Und das gehört nicht in den privaten Bereich, sondern das Private ist politisch, das muss nach draußen.
Also wolltest du auch ein bisschen so eine Aufklärerin sein?
Ich finde, das Buch hat auf jeden Fall aufklärerische Elemente. Ich finde das bei Büchern immer toll, wenn es so ein bisschen private Geschichten mit Aufklärung zusammen, das sind für mich die liebsten Bücher und genau deswegen wollte ich auch so ein Buch schreiben.
Weißt du, was mich dann aber auch geschockt hat, ist, dass du meintest, dass du eigentlich erst sehr spät erfüllenden Sex hattest.
Ja, ich hatte auf jeden Fall noch nicht von Anfang an erfüllenden Sex. Ich glaube, ich habe sehr viele Übergriffigkeiten erlebt. Ich habe sehr viele Jungs oder später Männer in meinem Leben erlebt, denen mein Orgasmus und meine Lust egal war. So kann ich das, glaube ich, sagen.
Und das hast du am Anfang nicht eingefordert?
Ich habe das am Anfang nicht eingefordert und auch nicht gewusst, dass ich es einfordern kann.
Mhm. Ich habe mich gefragt, ob... Also jetzt ist wirklich so ein bisschen zappelig, weil ich weiß nicht genau, ob ich mit dir darüber reden kann oder wenn du nicht möchtest, dann...
Du kannst mit mir über alles reden.
Ja, okay. Also, weil das Thema ist echt hart.
Mhm.
Du hattest eine frühkindliche Erfahrung von sexuellem Missbrauch.
Richtig.
Da warst du erst 4 Jahre alt.
5 Jahre alt.
5.
Nur kurz zur Begrifflichkeit, ich würde nicht Missbrauch sagen, schon gar nicht bei Kindern, weil Missbrauch andeutet, dass es einen Gebrauch gibt. Es gibt aber keinen Gebrauch, deswegen ist es sexualisierte Gewalt gegen Kinder.
Okay.
Ja.
Von einem Bekannten deiner Mutter.
Richtig.
Und du hattest es vergessen
und
erst 8 Jahre später kam es so nach und nach in deine Erinnerung.
Ich würde nicht sagen vergessen, aber es ist eine Verdrängung, die da stattfindet, ein Abkapseln, ein Wegstecken. Und genau, eine Freundin von mir hat mir dann mit 13 von ihrem Erlebnis erzählt und dann ist bei mir alles wieder hochgekommen und dann konnte ich es nicht mehr so richtig wegdrücken.
Aber krasserweise hast du das... Also dann auch mit 13 nicht deiner Mutter erzählt?
Nein, denn die Freundin, die mir das erzählt hat, hat sehr viel durchgemacht. Sie musste umziehen, weil in dem Ort alle wussten, was ihr passiert war und alle mit dem Finger auf sie gezeigt haben. Es kam zum Prozess, man hat ihr nicht geglaubt und dann hieß es, sie hat das halt für Aufmerksamkeit gemacht, eine 8-Jährige. Und dann mussten sie umziehen, sie musste die Schule verlassen, ihre FreundInnen verlassen und so weiter. Und ich dachte, wenn ich das meiner Mutter sage, wird mir das auch passieren. Und niemand wird mir glauben und dann müssen wir wegziehen und ich muss meine Freundin und meine Schule verlassen und das wollte ich nicht.
Verständlich. Hat sich die Freundin von damals, ich weiß nicht, ob ihr noch Kontakt habt, aber Hat es was für Sie gebracht, dass du das jetzt mal so öffentlich gemacht hast?
Wir haben leider keinen Kontakt mehr. Hm. Deswegen weiß ich nicht, aber ich glaube, also oder weiß es natürlich auch dadurch, was ich für Feedback bekommen habe auf dieses Buch, dass es vielen Menschen hilft, dass ich ausgesprochen habe, was mir passiert ist. Viele dadurch selber realisiert haben, dass sie auch Erlebnisse mit sexualisierter Gewalt gemacht haben, entweder im Kindesalter oder später. Und ja, dass sich viele dadurch mit ihren eigenen Erfahrungen auseinandergesetzt haben und mir auch dafür gedankt haben, dass ich das so offen besprochen habe.
Ich fand's auch toll.
Vielen Dank.
Allerdings ist ja so, du hast nur Bruchstücke davon, ne? Du hast nicht das ganze Bild.
Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, okay, was wollte ich dich fragen, weil du könntest ja auch Hypnosetherapie oder irgendwie könntest ja versuchen, das ganze Bild zu bekommen, aber das...
Ich habe früher immer gedacht, dass ich das brauche, um das zu verarbeiten. Und nach dem Schreiben des Buches kann ich sagen, dass ich das nicht brauche, um es zu verarbeiten. Was ich jetzt brauche, ist vielleicht noch ein Prozess, den ich jetzt anstrebe.
Ah, okay.
Ja, wir werden es versuchen.
Ja, fände ich gut.
Ja, ich auch.
Also danke nochmal, weil ich habe auch noch nie so richtig verstanden, dissoziatives Verhalten. Mm. Du erklärst es so sehr gut in dem Buch, wie das ist, dass man sowas verdrängt oder abspaltet von sich und was das mit einem macht. Das ist so sehr anschaulich erklärt.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Was ich gerne noch wissen wollte, du hast ja auch schon gesagt, du freust dich auf Live-Konzerte.
Ach, immer. Ich bin einfach, also wenn man Musik macht, dann will man damit auch auf die Bühne. Ich kenne niemanden, der das nicht möchte. Ich bin super heiß da drauf. Im November fangen wir an mit der Tour. 9 Konzerte, Angry Woman Tour und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ja.
Hast du eigentlich dasselbe Publikum wie damals bei Jennifer Rostock?
Ich würde nicht sagen dasselbe Publikum. Ich würde sagen, da sind bestimmt ein paar neue dazugekommen. Ich glaube, es sind ein paar abgesprungen, weil sie gesagt haben, das ist einfach nicht mehr meine Musik. Das ist vollkommen in Ordnung, damit habe ich gerechnet. Also ich bin froh über jeden, der da kommt und Bock hat, mit mir ein bisschen das zu feiern, die Angry Woman auch zu feiern, Wut zu feiern.
Hast du mehr Frauen als Männer im Publikum?
Ja. Ja,
was würdest du sagen, so Verhältnis?
Also ich würde sagen, ich würde da immer von Flinter ausgehen, Flinterpersonen, also alles außer Cis-Männer habe ich wahrscheinlich 70%. 70-80% und ich würde sagen 20-30% Cis-Männer.
Also, du hast ja so eine sehr woke Sprache.
Ja.
Ja. Ist das natürlich für dich?
Das ist sehr natürlich für mich. Also in meinem Freundeskreis reden wir alle so. Ich finde das toll. Ich mag, dass es inklusiv ist, dass es niemanden ausgrenzt. Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die das sehr begrüßen. Ich arbeite mit Menschen, die das sehr begrüßen. Und deswegen, ja, ich mache das selber sehr, sehr gerne, weil ich finde es halt einfach inklusiv ist.
Ja. Schön. Ist denn dein Geneva-Projekt auch was fürs Ausland oder so?
Dadurch, dass ich natürlich meine Texte auf Deutsch sind, ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig. Es gibt
Nina hatte auch eine Nummer 1.
Ja, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, Songs auf Englisch zu machen. Deswegen würde ich eher sagen, wir bleiben im Dachraum. Das ist aber auch vollkommen okay.
Und lädst du auch andere Frauen ein, so als Kollaboration oder so?
Ich habe auf jeden Fall 4 Acts jetzt auf der Tour. Das sind alles Flinter-Personen, Frauen, ne? Nicht nur Frauen, auch non-binäre Personen. Ja. Genau, da schaue ich schon immer, dass ich da Flinter-Personen unterstützen kann. Ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, gerade in der Musikindustrie, wo wir sehr viel nachzuholen haben. Nicht nur was KünstlerInnen anbelangt, sondern auch ProduzentInnen oder auch TechnikerInnen.
Vielleicht solltest du dich auch politisch, also so richtig in die Politik gehen.
Oh, da habe ich nicht so Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich diese ganzen alten Männer dort sehe.
Nee. Gerade deshalb.
Nee, ich finde, die Heidi Reicheneck macht das sehr, sehr gut. Ich bin ein großer Fan von Heidi Reicheneck. Sie ist auch eine Angry Woman. Und deswegen, sie macht das ganz gut. Die würde ich da stehen lassen.
Okay. Ja, dann danke ich dir, Geneva.
Vielen lieben Dank auch dir.
Alles Gute weiter.
Dankeschön, für dich auch.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Na, hat euch die Folge mit Jen Iver gefallen? Wenn ja, dann empfehle ich gerne noch ihren eigenen Podcast weiter. Der heißt Fuck You Very Much. Den macht sie zusammen mit dem Musikjournalisten Markus Kafka. Und die beiden stellen da die größten Beefs im Musikbiz vor. In der neuen Staffel zum Beispiel den Ärger zwischen Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers und Mike Patton von Faith No More, wo der eine den anderen sogar von Festivals dann hat streichen lassen. Oder den Streitfall zwischen Heino und Jan Delay, der nicht wollte, dass der Schlagerstar seinen Song covert. Da ging es dann wegen Beleidigung sogar vor Gericht. Fuck You Very Much von Jennifer Weist, also Jen Iver und Markus Kafka. Diesen Podcast über Ärger unter Musikern gibt's in der ARD Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.